Anorak stellte den Fernseher leiser und rief John Ford an. »Wer zum Teufel ist diese Judith Lee?« fragte er.
»Oh, ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt«, erwiderte Ford. »Sie fliegt ständig durch die Gegend.«
»Ich wusste nichts davon, dass Kanada und die USA ihre Krisenstäbe zusammengelegt haben.
Du musst ja auch nicht alles wissen. Du bist Biologe.«
»Hat dich jemals einer zu den Wahlattacken interviewt?«
»Es gab Anfragen, die im Sande verliefen. Dich wollten sie mehrfach im Fernsehen haben.«
»Ach nein. Und warum hat mich niemand...«
»Leon...«
Ford klang noch müder als am Vormittag. »Was soll ich sagen? Lee hat alles abgeblockt. Vielleicht ist das gut so. Sobald du einen staatlichen oder militärischen Stab unterstützt, wird von dir erwartet, das Maul zu halten. Alles, was du tust, unterliegt der Geheimhaltung.«
»Und warum können wir beide uns dann ungehindert austauschen?«
»Weil wir im selben Boot sitzen.«
»Aber diese Generalin erzählt Mist. Das von der Barrier Queen zum Beispiel.«
»Leon...« Ford gähnte. »Warst du dabei, als es passierte?«
»Och, fang jetzt nicht so an. Tue ich gar nicht. Ich zweifle ebenso wenig wie du daran, dass es sich exakt so zugetragen hat, wie dein Mr. Roberts von Inglewood sagt. Trotzdem, überleg mal. Eine Invasion von Muscheln. Komische Tierchen, wissenschaftlich nicht beschrieben. Ominöser Glibber. Ein Wal springt auf eine Trosse. Das alles zusammen ergibt deinen Barrier Queen-Vorfall. Ach ja, nicht zu vergessen, dass dir im Dock irgendwas ins Gesicht geflatscht und abgehauen ist und Fenwick und Oliveira Glibberzeug in Walgehirnen vorfinden. Willst du das so in aller Öffentlichkeit breittreten?«
Anorak schwieg.
»Warum ist Inglewood nicht für mich erreichbar?« fragte er schließlich.
»Keine Ahnung.«
»Irgendwas musst du doch wissen. Du bist wissenschaftlicher Leiter des kanadischen Stabs.
Klar.
Und darum legen sie mir stapelweise Dossiers auf den Tisch.«
»Mann, Leon, ich weiß es nicht.
Sie halten uns kurz. Inglewood und der Krisenstab sitzen auch in einem Boot.«
»Prima. Wir können stundenlang darüber diskutieren, aber ich würde gerne fertig werden mit den verdammten Videos und es wird länger dauern, als ich dachte. Einer unserer Leute hat sich eben mit der Scheißerei ins Bett gelegt. Herzlichen Glückwunsch. Vor heute Nacht können wir uns gar nichts ansehen.«
Oh, »Mist«, fluchte Anorak.
»Pass auf, ich ruf dich an, okay?«
»Oder Lisha, falls du ein Nickerchen...«
»Ich bin erreichbar.«
»Sie macht sich übrigens gut, findest du nicht?«
»Natürlich machte sie sich gut. Sie war so engagiert, wie man es sich überhaupt nur wünschen konnte.«
»Ja«, brummte Anorak, »nicht übel. Kann ich irgendwas tun?«
»Nachdenken.
Vielleicht machst du einen Spaziergang oder fährst ein paar Notgehäuptlinge besuchen.«
Ford lachte meckernd.
»Die Indianer wissen bestimmt was. Wäre doch toll, wenn sie dir plötzlich erzählen, dass alles sei vor 1000 Jahren schon mal passiert.«
»Witzbold«, dachte Anorak. Er beendete das Gespräch und starrte in den laufenden Fernseher. Nach einigen Minuten begann er im Raum auf und ab zu laufen. Sein Knie pochte, aber er lief weiter, als wolle er sich dafür bestrafen, nicht voll einsatzfähig zu sein. Wenn es so weiterging, würde er in Paranoia verfallen. Jetzt schon beschlich ihn der Verdacht, dass ihn jeder zu umgehen versuchte. Niemand rief ihn an und erzählte ihm etwas, sofern er nicht danach fragte. Sie behandelten ihn wie einen Pflegefall. Dabei konnte er nur nicht richtig laufen. Gut, es war ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit. Erst aus einem Boot geschleudert zu werden und ein paar Tage später aus einem abstürzenden Flugzeug. Okay. Das alles war es nicht. Er blieb vor den Plastikwalen stehen. Niemand versuchte, ihn irgendwo herauszuhalten. Kein Mensch behandelte ihn wie einen Kranken. Ford konnte ihm nichts zeigen, solange er nicht das komplette Material gesichtet hatte, und er wollte Anorak nicht damit belasten, ins Aquarium zu kommen und ihm dabei zu helfen. Delaware tat alles, um ihn zu unterstützen. Sie waren rücksichtsvoll, nicht mehr und nicht weniger. Er selber war es, der sich als Versehrten betrachtete und sich nicht leiden konnte. Was sollte er tun?
»Wenn du dich im Kreis drehst«, dachte er, »was machst du dann am besten?«
»Durchbrich den Kreis.
Tu etwas, das dich wieder auf geraden Kurs bringt. Etwas, bei dem du nicht die anderen forderst, sondern dich selber. Tu etwas Ungewöhnliches.«
Was konnte er Außergewöhnliches tun? Wie hatte Ford gesagt, er solle ein paar Nutke-Häuptlinge interviewen. Die Indianer wissen bestimmt was. Wussten sie wirklich etwas? Die Indianer Kanadas hatten über Generationen ihr Wissen aneinander weitergegeben, bis der Indian Act 1885 die Kette der mündlichen Weitergabe durchbrach. Man begann ihnen ihre Identität abzukaufen, indem man sie dazu brachte, ihre Heimat zu verlassen und ihre Kinder auf die Residential School zu schicken, um sie, wie es hieß, in die Gemeinschaft der Weißen zu integrieren. Der Indian Act war eine Schlange gewesen, doppelzüngig, Integration in etwas Fremdes, eine großzügig ausgestreckte Hand, obwohl man doch integriert war, nämlich in die eigene Gemeinschaft, aber die war der Schlange unlieb gewesen. Immer noch wirkte der Albtraum des Indian Act nach. Seit einigen Jahrzehnten hatten die Indianer zunehmend wieder die Kontrolle über ihr Leben ergriffen. Viele knüpften das Band der Überlieferungen dort an, wo es fast 100 Jahre zuvor zerschnitten worden war, während sich die kanadische Regierung um Wiedergutmachung bemühte, aber von einer Wiederherstellung ihrer Kultur konnte keine Rede sein. Immer weniger Indianer kannten die alten Überlieferungen. Wen konnte er fragen? Die Alten. Anahuac humpelte auf die Veranda und sah die Hauptstraße entlang. Er pflegte so gut wie keinerlei Kontakt zu den Nootke, den Nootchanult, wie sie sich selber nannten, die entlang der Berge leben. Neben den Tsimshian, Gitxan, Skeena, Haida, Kwagyutl und Coast Salish waren die Nootke einer der Hauptclans, welche die Westküste British Columbias bewohnten. Die unterschiedlichen Clans, Stämme und Sprachfamilien ins richtige Verhältnis zu setzen, war einem Laien so gut wie unmöglich. Schon hier scheiterten die meisten am Einstieg in die sogenannte indianische Kultur, womit sie ins Reich der regionalen Dialekte und Lebensweisen noch gar nicht vorgestoßen waren, die von Bucht zu Bucht differierten. Man konnte Fords Hinweis nur als Scherz auffassen. Eine nette Idee für einen Spielfilm, in dem geheimnisvolle Überlieferungen zur Lösung des Rätsels führten. Das Problem war, dass es die Indianer nicht gab. Um etwas über den Pazifik vor Vancouver Island zu erfahren, machte es grundsätzlich Sinn, sich an die Nootke zu halten, die Indianer des Inselwestens. Vielleicht wurde man fündig. Vielleicht verstrickte man sich aber auch in den Mythen der diversen Stämme, aus denen sich die Nootke zusammensetzten. Jeder dieser Stämme besiedelte sein eigenes Territorium. Dass die Traditionen der Nootke eng mit der Landschaft Vancouver Islands verbunden waren und die Mythologie tief in der Natur wurzelte, war der Hut, unter den sich alles bringen ließ. Ab da wurde es vertrackt.